Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Wolfgang Wulz, der Vorsitzende des Vereins Schwäbische Mundart und Autor, Kolumnist. Ja, das aktuelle Buch heißt Gorge, Raupe und Froschabschlecker. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott miteinander.
Und Sie sind auch, als Titel haben Sie auch einen Knöpflewäscher.
Ja, also ich selber bin der Knöpfleswäscher und drehe damit auch bei Vorträgen und heiteren Abenden und so weiter auf. Das kommt eben durch meine jetzt über 30-jährige Beschäftigung mit dem Thema schwäbische Neckereien. Ich habe ja da inzwischen 7 oder 8 Bücher zum Thema veröffentlicht. Und da muss man natürlich auch sich selber necken. Und ich habe mich dann geneckt mit meinem Namen, mit dem Knöpfleswäscher. Die Knöpfleswäscher sind ganz weit weg von hier, von Diebingen. Die sind die aus Heurne oder Heideheim an der Brenz, von der Ostalb, von der Raue Albra. Da, wo man die 3 schlimmste Seuche als Krankheit hat, nämlich die Cholera, Malaria und von der Albra. Und da muss ich aber vielleicht doch gleich mal erklären, den Diebinger und Reitlinger, was die Knöpfle in Heideheim sind. Die Knöpfle sind nämlich da nicht die Bebeles-Spätzle, die Kleine, sondern das sind so große, ovale Hefeknödel. Und die sind wunderbar, die sind so glitschig außenrum und die schneidet man dann mit einem Faden in Scheibe und isst sie dann zum gespickten Rinderbrot. Und Sie merken schon, das ist die Leibspeise von den Heideheimer. Und als gebürtiger Heideheimer ist das bis heute noch meine Leibspeise. In jeder Wirtschaft, wo es nur Knöpfle gibt oder selbst wenn es also nur diese böhmische Serviettenknödel sind, dann nehme ich Knöpfle mit Kraut, das muss sein. Und der Hintergrund der Geschichte von den Knöpfleswäscher ist die, und das sei mal wirklich jetzt in Breuter, Heideheimer Mundart, da hat er heute Weib mal ihre Mats Essen und Arbeit braucht zur Firma Freud. Damals hat es noch keine Kantine gegeben, sondern dahin Frauen, Weiber hat man da halt damals ganz unkorrekt gesagt, Weiber haben da als Vesper den Männern an Werkbank nachgebracht. Und sie hat ihm Knöpfle und Kraut gekocht. Und dem Weib hat es aber pressiert. Sie hat die Knöpfle in einen Kretter, in einen Kretzer, in einen Korb rein und ist also schnurstracks Richtung Feut über die Hauptstraße gesprungen. Und wie sie da gesprungen ist, ist ein Hund zwischen ihre Füße reingelaufen. Das Weib ist gestolpert und die Knöpfle sind im Dreck gelegen. Aber das Weib hat sich selber gewusst. Die hat die Knöpfle einfach genommen, hat sie im Heutiger Stadtbach sauber angewaschen und der Mann dann überreicht. Der hat sich gefreut. Ja, Weib, mein Leibspeis hat heute gekocht. Und dann hat er angefangen zum Vesper und hat gesagt, aber kalt sind sie schon wegen. Und die Geschichte hat natürlich dann einer aus Aalen, ein Aalener Spion, gesehen und hat dann im ganzen Prinztal und in der ganzen Ostalb rumverzählt, hat Heideheimer sind Knöpfleswäscher.
Und so einen Titel haben Sie bis heute, oder? Das ist hier genau. Ihr selbstironischer Umgang mit der Herkunft von der Ostalb.
Ja, das ist mein Markenzeichen als Autor. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen geschrieben. Ein Krimi habe ich mal in den 90er Jahren geschrieben und dann verschiedene Aufsätze, Kolumnen schreibe ich auch inzwischen, schwäbische Kolumnen, also voll in Mundart. Vielleicht haben wir da nachher auch noch Gelegenheit, eine kleine Kostprobe zum Bringen.
Und wie hat sie es von der Ostalb hier ins Neckartal verschlagen?
Ja, einfach wegen dem Studium. Also ich habe dann in Tübingen an der Universität ab 1972 Deutsch und Geschichte studiert, beim Professor Hans-Martin Decker-Hauf für Landeskunde auch, beim Professor Heinz Löwe. Bin zu Vorlesungen, Studium Generale ist mir damals ja noch gegangen, zum Hermann Bausinger, der jetzt ja leider vor einem halben Jahr verstorben ist, aber hochbetagt. Und ihn habe ich als junger Professor gesehen. Ich war dann viele Jahre am Lehrstuhl Löwe im Hegelbau wissenschaftlicher Assistent und später dann noch Fakultätsassistent an der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät. Und dann bin ich aber doch nach der Doktorarbeit über einen mittelalterlichen Geschichtsschreiber, Burkhard von Ursberg hieß der, bin ich dann in Schuldienst gegangen. Und da habe ich dann diese Dinge dann mehr pflegt, diese heimatgeschichtlichen Dinge, auch mit den Schülern so Neckgeschichten behandelt. Und daraus ist dann auch später dann die schriftstellerische Tätigkeit worden, mit Zeitungsserien über die Necknamen, aus denen dann jeweils Bücher entstanden sind.
Und der Reiz des Dialekts, der Mundart des Schwäbischen, worin liegt der bei Ihnen?
Das ist natürlich unglaublich, die Muttersprache. Also man ist ja auf der Heideheimer Ostalb wirklich aufgewachsen. Ich habe nicht das Bräute Schwäbisch gewetzt, als die Leute, also die Bauern und die Arbeiter in Heuerne geschwätzt haben, sondern ich bin ja aus einem Lehrerhaushalt gekommen. Mein Vater war Volksschulrektor, so die typische Karriere auch des Heimatforschers. Und ich hab das immer abguckt, wie mein Vater da diese Heimatforschergeschichte geschrieben hat. Und so bin ich dann draufgekommen, hat dialektisch was Tolles. Und mein Vater hat uns das auch gefördert und hat Thaddäus Troll Bücher gehabt, hat Sebastian Blau Bücher gehabt. Lemle war einer dieser Autoren und so habe ich gemerkt, also außer diesem Hochdeutschen, was ich außen erlebt habe, in der Familie hat man Honoratiore Schwäbisch geschwätzt, so wie ich jetzt gerade schwätze, so haben wir daheim geschwätzt. Also nicht dieses Bräute heute. Und meine Mutter war aus dem Oberland, also da ist die Sitwa rausgekommen, also wie die Oberländer schwätzen, da los mal nach. So haben meine Verwandten im Oberland geschwätzt. Und so habe ich gemerkt, die Vielfalt des Schwäbischen allein in der eigenen Familie, da kann man sich doch viel besser ausdrücken. Und so ist die Liebe früh gekommen. Und auch für uns der damaligen Generation, ich bin ja Jahrgang 50, da war die 68er Revolution, da waren wir natürlich als Vorbibel aus Heuerne, waren wir da ein bisschen zurückhaltend, obwohl die großen Oberrevoluzzer, der Uwe Zellmer ist ja vom späterer Gründer vom Lindenhof, ist aus Heidenheim gekommen, der hat 68 da Kommune gegründet. Ich war da eher damals vorsichtig. Nur so das Lehrerbüble aus Heidenheim hat sich nicht traut zum großen Revolutionär. In Tübingen war es dann schon ein bisschen verklungen mit der Revolution. Ab 72 hat man dann eher, also in meinen Kreisen brav studiert. Und hat aber immer diese schwäbische Identität behalten und hat sehr drunter gelitten über die hochdeutschen Kommilitonen, die also das große Wort in den Seminaren geführt haben. Und wir selber als schwäbisch schwätzendes Büble waren da ein wenig zurückhaltend auch. Und Thaddäus Troll hat dann mit dem Deutschland deine Schwaben irgendwo das Selbstbewusstsein auch gehoben und zusammen mit Kommilitonen, der Gerhard Raff, der bekannte Autor mit dem Bestseller Herr Schmeiß Hirnra, der war auch mit damals in dieser Gruppe. Wir haben gesagt, also wir behalten unser Schwäbisch.
Ja, weil viele in ihrer Generation haben sich ja auch abtrainiert dann, ne? Also die haben diesem quasi wie auch immer gearteten Druck dann nachgegeben.
Ja, das stimmt. Also das habe ich ja bei den Klassentreffen festgestellt. Also wir, die im Ländle blieben sind und dann nach Tübingen, da hat man ja auch Honoratioren Schwäben, man hat ja auch Professoren eben wie den Hermann Bausinger dann gehört, die das nicht verborgen haben. Also Hans-Martin Degerhauf, die haben schon reines Hochdeutsch in Vorlesung, aber sie haben immer ihren schwäbischen Klang behalten. Aber die Kommilitonen, die beispielsweise nach Berlin gegangen sind in die Welt, beim ersten Klassentreffen haben die dann plötzlich so gesprochen mit stimmhaftem S und so weiter. Und dann hast du da ja, wie schwätschen du und so. Es war dann schon immer ganz interessant.
Aber hier konnte man das weiter pflegen und sich auch, sie haben sich ja dann wirklich auch vertieft oder es zur Aufgabe gemacht, da auch so ein bisschen zu forschen und auch den Humor herauszustellen. Wie kann man den Zusammenhang oder die Verbindung zwischen schwäbischer Mundart und Humor beschreiben? Die ist ja schon nicht ja, nur bei ist ja jetzt an vielen Ecken. Ne?
Ja, man kann natürlich sich humorvoll und auch manchmal derbdeftiger ausdrücken und findet dann auch viele Wörter und Neckereien und da ist ja ein ganz weites Feld. Es hat dann 1950 sogar eine Habilitationsschrift von Hugo Moser, ein Freiburger Germanist, gegeben. Der hat seine Habilitation über die Ortsnecknamen im Schwabenland geschrieben. Und das war für mich dann immer schon so eine Art Nachschlagewerk, weil das natürlich ganz besonders witzig ist, wenn es um Froschabschläger oder Scherbescheißer und solche üblen Sachen auch geht, dass man das so quasi als Forschungsgegenstand dann haben konnte. Und ich war ja dann seit 1981 Lehrer auch, zuerst Referendar in Herrenberg, dann in Sindelfingen als Assessor. Und ich habe schon als junger Referendar auch angeregt durch einen Mentor, mach doch ein bisschen auch was Schwäbisches. Da haben sich dann zwei getroffen, die das miteinander vereinbaren konnten. Und da habe ich schon die ersten Sagen und Geschichten in der Klasse 6 gemacht, aus dem heimatlichen Raum. Und ich habe damals in Breitenholz gewohnt. Und dann habe ich mal den Kindern gesagt in Herreberg am André-Gymnasium, jetzt schreibe doch mal so eine Geschichte, fragt eure Eltern oder eure Großeltern, wie heißen die Neckereien in eurem Ort? Und dann haben die halt so kleine Geschichte, also keine Geschichte geschrieben, sondern nur einen Satz. Also die Afstädter heißen Mondlöscher, weil sie mal gedacht haben, der aufgehende Mond über dem Schönbuch, das sei ein Feuer und haben Feuerwehr rausgeschickt und da versucht zu löschen und darum sind die Mondlöscher. Und dann habe ich gesagt, aber da muss man ein schönes Geschichtle drum schreiben. Der Referendar war ganz eifrig. Und dann haben die Kinder also gesagt, ja, Herr Wulz, dann schreiben Sie doch mal selber so ein Geschichtle und zeigen Sie uns, wie das geht. Also der klassische Fall, der Lehrer verlangt was er vielleicht selber gar nicht kann. Und dann war ich natürlich gefordert und habe dann in Breitenholz mit dem Sohn des früheren Schuldes geschwätzt und gesagt, ihr habt doch einen sauguten Spitznamen, ihr seid doch die Froschabschläger, wie war denn das? Und dann habe ich das mir erzählen lassen und habe dann eine wunderschöne Geschichte, den die Kinder geschrieben, als Musterbeispiel. Und wir können dann nachher so ein Büchle dann da draus machen und da kommen dann eure Geschichten rein. So war das eigentlich produktives Lernen in Klasse 6 im Deutschunterricht. Und so hatte ich schon einen kleinen Fundus von Geschichte. Und ein paar Jahre später hat dann der Gäubode Jubiläum gehabt und hat gesagt, ja, könnte mir da nicht mal was schreiben? Ich war damals freier Mitarbeiter für Kultur, habe da nebenher immer Berichte geschrieben und die haben mich dann gefragt, was könnte man denn zu unserem Jubiläum von der Zeitung, 150 Jahre war das damals, schreiben? Da habe ich gesagt, das wäre doch toll, so eine kleine Serie über Ortsnecknamen rund um Herrenberg. Und da war dann die Froschabschläger-Geschichte, die erste Geschichte, die auch jetzt hier in dieser Neuauflage von dem Buch aus dem gesamten Kreis Tübingen jetzt sogar auf dem Titel ist. Woher? Und die muss ich jetzt natürlich erzählen.
Ja, genau, unbedingt. Ja.
Also, das ist Folgendes. Breitenholz ist ja ein winziges Dörfchen noch heute mit, ich glaube, nicht viel mehr als 500 Einwohnern. Und die hatten früher eine sehr große Viehwirtschaft. Und da hat hinter und vorne das Gras und das Heu von ihrer Wiese rund um den kleinen Flecken nicht gereicht. Und darum haben sie vom Herzog von Württemberg, später noch sogar vom König von Württemberg, das Privileg gehabt. Sie haben in Walden aufgegangen dürfen und die Wegränder und Waldwiesen abmähen bis ins Goldersbachtal. Also 3 Kilometer sind die oft mit ihrer Sense. Serges ist ja die Sense, Neigange in Wald. Und eines Tages in der Heuerntezeit ist so ein breiter Holzer Bauer, also auch mal in Waldnaufen. Mittags um 11 Uhr hat ihm das Weib dann das Fest verbracht, wie bei der Heideheimer Geschichte, und hat ihm Flädlesuppe in einer ganz fettigen Fleischbrühe gebracht. Und wie er anfängt zum Löffeln, springt im hohen Bogen ein Frosch in die Schüssel rein. Der Breiterhölzer hat sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat den Frosch am Schenkel gepackt und hat zu ihm gesagt, angeschleckt wirst du jetzt einen Weg, auch wenn du noch so zappelst. Das Weib hat sich natürlich dann ein bisschen gegelt und hat gesagt, wenn der Frosch schon in die Schüssel reinspringt, musst du doch nicht auch noch abschlecken. Dann sagt er, das wäre doch schade um die schöne Fleischbrühe weh. Also die da noch dranhängt, die Fleischbrühe, also ein zarter Film, sogar den darf man nicht verkommen lassen. Und das hat mir natürlich auch saugut gefallen, weil das ja die verwandte Geschichte zur Heudemere ist. Die hat die Knöpfle nicht verkommen lassen und weggeschmissen, weil sie im Dreck gelegen sind. Und der Breitenholzer schlägt den Frosch ab. Das klingt jetzt alles sehr witzig und humorvoll, aber dahinter ist natürlich der Ernst der Sozialgeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Wir waren ein bettelarmes Land. Also bis zur Industrialisierung und den Erfindungen, die dann gekommen sind, war Württemberg ein bettelarmes Land. Und deswegen sind ja Tausende aus dem Gäu und von den ärmeren Gegenden, wo viel Steine gab es und wenig Brot von der Alp und überall rum, sind nach Amerika ausgewandert. Und das war also wirklich eine schlimme Zeit. Und da konnte man nur mit Sparsamkeit durchkommen. Noch nichts verkommen lassen, man muss Sachen zusammenhalten, sonst geht es nicht raus, sonst reicht es nicht raus. Und das hat mich natürlich auch als Historiker sehr beeindruckt, und die vielen Geschichten, ich habe glaube inzwischen hunderte von solchen Geschichten recherchiert zu den Neckereien in schwäbischen Landen, und da kommt immer wieder dieser sozialgeschichtliche Aspekt raus, wie arm die Menschen waren, und daher kommt die schwäbische Sparsamkeit, die natürlich in Zeiten des Überflusses nach dem Wirtschaftswunder, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es natürlich dazu geführt, dass auch ein gewisser Reichtum entstanden ist. Bausparverträge, Häuslesbauer-Image, was wir hin. Und das alles ist aber eigentlich aus der Armut geboren. Und mein Anliegen ist das auch, wenn ich zum Beispiel in die Schulen gehe, mit Mundart in der Schule, dem tollen Projekt unseres Vereins Schwäbische Mundart, dann versuche ich auch immer den Kindern klarzumachen, der Reichtum ist nichts Selbstverständliches, sondern man muss auch zurückblicke, wie haben unsere Väter, Großväter und Urgroßväter leben müssen.
Wenn die Geschichten jetzt einen sozialen Ursprung haben, aber wie genau sind sie dann an die einzelnen Dörfer hingeraten, sozusagen die Geschichte, die dann passgenau ist für Breitenholz oder für die anderen?
Also ich habe natürlich dieses Standardwerk gehabt und von Hugo Moser. Dann gibt es an der Landesstelle für empirische Kulturwissenschaften, für Volkskunde hieß es früher, hat es natürlich auch Aufzeichnungen noch gegeben. Und in den Archiven gibt es Aufzeichnungen zu den Necknamen. Aber das Wichtigste war, bevor ich die Zeitungsserie angefangen habe immer, habe ich dann Briefe an die Bürgermeister, an die Schultese geschickt und gefragt, gibt es in ihrem Ort noch alte Menschen, die was wissen von ihrer Jugend, von ihren Großvätern, die noch was beitragen können. Und das sind so meine sogenannten Goldquellen. Und diese Goldquellen konnte ich erschließen, oft durch, indem man hingefahren ist dann in den Ort, da konnte man den Ort gleich noch ein bisschen angucken, wie es da aussieht, auch architektonisch oder das Innere des Ortes, und ein bisschen mit den Leuten auf der Straße spätzen, aber hauptsächlich eben im Wirtshaus mit den Leuten, oder aber das Allermeiste muss natürlich telefonisch gehen, wenn die Leute bereit sind am Telefon was zu erzählen, und da ist mir es immer gelungen, dass ich also die tollsten Geschichten da rauslocken konnte von den Leuten, die mit mir telefoniert haben, und so sind dann die Geschichten entstanden, so als kleine Ortsporträts, also immer ein bisschen die Geschichte des Ortes, da gibt es ja auch diese wunderbaren Oberamtsbeschreibungen aus dem 19. Jahrhundert, wo ja auch in sehr liebevoller Weise die Orte nicht nur geografisch, architektonisch beschrieben werden, sondern auch wie die Leute da sind. Und da hatten unsere Vorgänger, also im Jahr 1850 folgende, die Vorgängerinnen hatten da also doch einen sehr schönen Blick auch für die Mentalität der Menschen. Und man stellt fest, ein Teil dieser Mentalität aus dem 19. Jahrhundert ist bis heute übrig geblieben. Zumindest bei der Urbevölkerung, aber auch bei denen, die zuziehen. Wenn du nämlich mal 40 Jahre lang als Zugezogener in Breitenholz wohnst, dann wirst du zwar nicht anerkannt als Einheimischer, aber du nimmst sehr viele Gewohnheiten, Lebensgefühl, Lebensart von den Ureinwohnern an.
Ab wann gehört man dazu? Zuzogen bleibt man immer?
Wie ich glaube, man bleibt immer zuzogen. Also man kann da auch das nicht verhehlen. Also besser ist, wenn man natürlich einen einheimischen Partner, wenn man einheiratet, dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber man erfährt doch nicht das Allerinnerste, was im Ort geschwätzt wird und was die wichtigen Dinge erfährt man teilweise wirklich jahrelang nicht. Wenn man natürlich mal 40 Jahre dabei ist, dann gehört man dann schon irgendwie dazu. Aber so das bisschen Fremde bleibt immer.
Viele von den Geschichten, Sie sagen es, Neckereien sind aber auch nicht ganz so vorteilhaft dann, die Darstellung. Trotzdem erzählen es die Leute mit einem gewissen Stolz oder wie gehen die damit um?
Jetzt inzwischen wird es mit großer Gelassenheit gesehen, aber es ist natürlich schon teilweise ganz üble Diskriminierung und es ist immer wieder wundersam, oder eigentlich mich wundert es nicht mehr, wie stark die Konkurrenz zwischen Orten ist. Ich habe es jetzt wieder gelesen, jetzt ist ja gerade die Reform, die Landesreform, die Ortschaftsreform ist ja jetzt gerade wieder, hat einen Jahrestag, es ist 50 Jahre her, im Land Baden-Württemberg, wo diese Gemeinden zusammengelegt wurden. Und vorgestern kam in Gäuboden ein Bericht, dass also die beiden Jettingen, Ober- und Unterjettingen, die wirklich kein Kilometer auseinander liegen, haben sich lang überlegt, ob sie zu dem Ort Jettingen zusammengehen. Weil die waren so gegeneinander teilweise und so ist von Ort zu Ort immer noch. Und deswegen muss man, wenn man das sieht, bekommt man auch Verständnis, wie schwierig es ist, eigentlich Leute von außen, also seien das jetzt Heimatvertriebene nach dem Krieg gewesen oder auch jetzt unsere Flüchtlinge, die in großer Not zu uns kommen, aufzunehmen. Und ich finde es großartig, also dass eigentlich ein Konsens von 70%, würde ich schon sagen, unserer Bevölkerung sagt, wir nehmen die auf und die sind in Not und wir unterstützen als Seehafen das alles. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Wenn man weiß, wie eine Feindschaft zwischen zwei kleinen Orten sein kann, und das ist eine großartige soziale und auch gesamtgesellschaftliche Leistung, wenn man diesen Zwist und Streit übergehen kann, beziehungsweise lösen kann, wenn man zur Integration kommt. Dazu trägt natürlich ein bisschen auch das humorvolle Miteinander. Also auch wenn der Ausdruck dann diskriminierend ist und wenn man es dann aber so im Spaß dann macht, ja komm, du Froschabschläger oder du Mondlöcher oder so, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen hochnimmt.
Das sind ja eher auch Zuschreibungen von außen gewesen, oder? Also das Oberjettingen sagt dann eher was über Unterjettingen als über sich selber,
ja,
oder?
Genau, natürlich schon. Also das sind dann immer Dinge, einer von außen beobachtet es oder erfährt es, was die gemacht haben und nimmt sie dann mit dem hoch. Also die Jettinger heißen zum Beispiel, die Unterjettinger sind die Trieler und die Oberjettinger sind die Teuchelschießer, die hinten mit Teucheln, mit Holzrohren, wo man eigentlich Wassertransport macht, haben die mal eine Kanone gebaut und wollten in den Franzosenkrieg mit dieser Kanone gegen die einmarschierenden Franzosen schießen. Und die Unterjettinger sind Trieler, also das sind so ein bisschen langsame und bedächtige, denen gerne auch mal der Trieler ein bisschen rausfliegt, wenn sie da beim Einschlafen sind am Stammtisch oder so.
Und die meisten von diesen Geschichten gehen zurück aufs 19. Jahrhundert, oder?
Da ist schon ein großer Kern. Es gibt aber auch welche, die bis zurückgehen in den 30-jährigen Krieg. Also in Altingen sind es die Mäuerkäfer und da ist auch die Urgeschichte die, dass die in großer Not damals im 30-jährigen Krieg also dann Mäuerkäfer braten hint und gefespert hint, als mit der Nahrungsmittelversorgung schlecht war und Hungersnöte waren.
Und das Buch haben Sie quasi, das ist so eine Art Best-of, zusammengestellt mit allen Dingen, die Sie über die Jahre aufgeschrieben haben. Gorge Rauper und Froschabschläger.
Es ist ein bisschen anders. Dieses Buch ist sozusagen ein Revival von meinen zwei Bänden, die ich über Rottenburg und Tübingen schon in den 90er Jahren geschrieben habe. Dies waren dann ziemlich bald, 10 Jahre später, 2005 etwa, sind die vergriffen gewesen. Und ich habe halt jetzt die Chance nochmal wahrgenommen. Es ist eine Geburt eigentlich von Corona, dass ich sagte, was macht man jetzt? Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Was macht man jetzt? Und dann habe ich mit einem neuen Zeichner, den ich auch im Verein Schwäbische Mundart kennengelernt habe, mit Karl-Heinz Haaf aus Seebrunn, also auch ein Regionaler, habe ich dann die beiden Bücher Tübingen und Rottenburg in einen Landkreisband vereinigt. Und das Buch ist jetzt wieder seit einem Jahr zu haben. Und da sind also alle Geschichten von den allen Orten, Teilorten des Kreises Tübingen drin und nochmal nachlesbar.
Und hier auch hörbar.
Ja, also das haben wir ja ausgemacht. Also hier passt natürlich die Tübinger Geschichte rein. Und hier in dem Privatsender darf man ja auch mal länger als 3 Minuten schwätzen. Darum können wir auch diese Geschichte jetzt vielleicht mal hören.
Sehr gerne.
Die Tübinger Gorge, Raupe und Lateiner. Aus der württembergischen Provinz-, Universitäts- und inzwischen heimlichen süddeutschen Kunsthauptstadt Tübingen gelangen alarmierende Nachrichten an die Öffentlichkeit. Den Tübingern mangle es zunehmend an markanten Charakterköpfen und bekannten Originalen, und das nicht nur im Bereich der universitären Gelehrtenrepublik, sondern auch unter der einst beinahe in ihrer Gesamtheit als Prototyp des schwäbischen Originals geltenden Urbevölkerung. Stadt und Universität Tübingen haben daher den international renommierten Kulturwissenschaftler und Psychiater Dr. Dr. Siegmund Juxhäuser Scherzenberg von der Universität Hamburg mit einem Gutachten beauftragt, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen. Unter dem Titel »Der letzte Tübinger Gage«, eine soziopsychologische Charakter- und Mentalitätsstudie über einen aussterbenden Menschenschlag, wird das Resultat der Befragung am heutigen 1. April in den Mitteilungen der Gesellschaft für europäische Ethnologie veröffentlicht. Mit folgendem Text. Vorgeführt wird uns der Explorant Christian K., geboren am 1. Mai 1901 in Mordio-Gässle, Tübingen, Königreich Württemberg, jetzt Bundesland Baden-Württemberg. Dort heute noch wohnhaft, Rentner, früher nach eigenen wörtlichen Angaben beruflich tätig als Wengerter, Scheißbrühelehrer, selbstständiger Fuhrunternehmer und Hilfspedell an der Universität. Zweimal verheiratet, 6 Kinder, 13 Enkel und 22 Urenkel, seit 4 Jahren verwitwet, wird von seiner ebenfalls verwitweten Tochter Karlene W., geborene K., versorgt. K. ist in äußerlich geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Wenig Einfluss auf seinen gut bürgerlichen Werdegang hat offenbar folgende Tatsache ausgeübt. Erst kurz vor seiner Verlobung mit Emilie G. eröffnete ihm seine Mutter nach der massiven, zunächst unerklärlichen Intervention seines Vaters gegen diese Verbindung, dass sein tatsächlicher Vater ein Student gewesen sei und damit der Heirat mit seiner Stiefschwester nichts im Wege stehe. Trotz seines hohen Alters macht der 182 cm große, 89,3 kg schwere, kaum gebeugte Senex körperlich einen äußerst kräftigen Eindruck. Sein Äußeres ist wenig gepflegt. Der leicht gelblich eingefärbte, graue Schnauzbart lässt auf starke Rauchgewohnheiten schließen. Die blau-rot geäderte, leicht überdimensionierte, fleischige Nase deutet ebenso auf eine nicht unerhebliche Alkoholabhängigkeit hin, die der während jeder der 6 Sitzungen mehrfach geäußerte Wunsch nach Wein oder zumindest Most. Unser Angebot, stattdessen doch einen Apfel zu essen, schlägt der Proband jeweils mit folgenden Worten aus: »O Herr Doktor, so ein Haufen Äpfel kann ich doch gar nicht vertragen.« Sein allgemeines Benehmen ist ungezwungen bis ungehobelt. Er scheint es nicht gewohnt zu sein, seine Darmwinde zu halten oder das Aufstoßen zu unterdrücken. Auch andere Bedürfnisse, wie etwa Hungergefühle, werden mehrmals spontan geäußert. Geiz, da habe ich eigentlich nichts zum Vesper. In geradezu krassem Gegensatz zum unangenehmen Äußern und zum präpotenten Benehmen steht die geistliche Beweglichkeit. Frische Schlagfertigkeit und in gewissen Bereichen auch frappante Bildung des Exploranten. So holt er auf die Frage nach der Herkunft des bekanntesten Tübinger Necknamens Gorg zu einem zwar in breitester Mundart, aber annähernd auf wissenschaftlichem Niveau gehaltenen Exkurs an. Demnach seien die von verschiedenen gelehrten Herren verbreiteten Theorien so ein granatemäßiger Scheißdreck, wie ihn ihr auch kein besserer in meinem Wengert ausbringen könnt. Die Rückführung auf das biblische Gog und Magog der geheimen Offenbarung sei schon aus laut- und sprachgeschichtlichen Gründen abwegig. Ebenso der Bezug auf das hebräische Goi, Verfolg im Sinne von Pöbel. Denn in der Gorgei oder Gorgerei der Unterstadt sei man zwar nicht reich, aber schon gar nicht asozial. Wenig ernst zu nehmen sei auch die Erklärung mit dem Schutzpatron der Stiftskirche St. Georg. Das Auslassen von E und R führe zwar rein buchstabenmäßig zu einem Gog, aber dieses geschlossene Georgs-O habe mit dem offenen, an das A anklingende Gorge-O von wie Jahr, Jahr, Schwabe, Schwab, Straße, Strauß rein gar nichts zu tun. Geradezu ausfällig wird der Proband gegenüber den Urhebern einer weiteren These, nach der die Gorge genau besehen gar keine richtigen Schwaben, sondern Überbleibsel aus der Zeit der Hunneneinfälle in Deutschland seien. Die so etwas behauptet, sind selber Kerle, denen es Hirn auf der Freibank auskauert und als Schadefleisch verkauft geiert, lautet der Kommentar des Gagen. Auf unsere Vorhaltung, dass dies doch der berühmte schwäbische Dichter Sebastian Blau alias Professor Dr. Josef Eberle aufgeschrieben habe, schreit er mit hochrotem Kopf: Das ist mir scheißegal, wer das aufgeschrieben hat. Wenn ich das Mändle verwischt, dann schlage es augspitz in Grunz an der Boden ein, dass es unser Herrgott mit der Beißzange wieder rausziehen muss. Einzig einem Deutungsversuch des Gorger und Leck mir am Arsch Professors Dr. Heinz Eugen Schramm kann Herr K. etwas Positives abgewinnen. Das im Ammertal früher gebrauchte Zeitwort Gagen, Gorge, für das Quaken von Fröschen könne durchaus etwas mit der besonderen Art zu tun haben, wie sich die Gorger artikulierten.
Ihre sonderbar gedehnte, quarrige Sprechweise mit einer Art Falsett, bei dem Nase und Kehle gleichermaßen beteiligt zu sein scheinen.
Während der Explorant sich zweifelsfrei mit dem Spitznamen Gorg identifiziert, stoßen wir bei der vorsichtigen Erwähnung des Necknamens Raub zunächst auf eisiges Schweigen. Erst im Laufe der weiteren Untersuchung können wir uns indirekt diesem Gegenstand annähern. So berichtet K. ausführlich von einem Ehestreit, in dessen Verlauf er seinem Weib eine Lampe an den Kopf geworfen und eine Stichwunde beigebracht habe. Gegenüber dem behandelnden Arzt, der die Frau fragte, ob ihr Mann sie denn habe umbringen wollen, sei ihm das gute Weib sogar beigesprungen.
Hat's Dautschlager grad nicht? Das ist nicht weiß gemein quer. Sie wissen ja, Herr Professor, wie die Sauraupen so sind.
Unser an dieser Stelle erfolgendes Einhaken betreffs des Begriffs Sauraupe ergibt folgendes Ergebnis. Der auch in anderen Weinbauorten für den Weingärtner gebräuchliche Spitzname Raub weist einerseits auf die in den Weinbergen häufige Schädlingsplage hin, aber auch der in den steilen Anwesen langsam hinauf- und hinabkriechende Wengerter wird von den Einwohnern der Nachbarorte gerne mit den von ihm gehassten Raupe gehänselt. Andererseits scheint insbesondere der außergewöhnlich herbe Charme der Tübinger Raupe eine Ableitung von ruppig oder raubbauzig nahezulegen. Bei weiterem Insistieren ergibt sich schließlich, dass der Proband zwar sich selbst ungern mit dem Raupe-Etikett kennzeichnen lässt, aber seinerseits kaum eine Gelegenheit auslässt, die eigenen Standesgenossen so zu benennen, ja sogar die Superlativform Sauraub einzusetzen. Geradezu in euphorischem Zustand versetzt den Weingärtner der Begriff Raubergold, was offensichtlich so viel wie Jauche, Scheißbrühe und Gülle bedeutet. Dessen Erzeugung, Hebung, Transport und Ausbringung ist für den Gorge zweifellos Lebensglück und Existenzsicherung in einem. Als traumatisch haben wir dementsprechend ein Erlebnis einzuschufen, bei dem Weingärtner K. mit Rabutt voll seuchiger Brüte Wengerter Steffele nachhagel ist. Dabei musste er folgenden Klageruf seiner Ehefrau anhören: O Jerum, jetzt haben wir wieder der ganze Winter umsonst geschissen. Eher zögerlich kommt die Testperson zuletzt noch auf den Raupe-Tod zu sprechen. Mit diesem Wort hat man in der Tübinger Unterstadt den aufgrund eines selbst zugezogenen Leidens, das heißt mittels Raubepistol respektive Strick vollzogenen Suizids umschrieben. Die in diesem Zusammenhang beobachtete Pietät konstituiert allerdings kein durchgängiges Verhaltensmuster im Umgang mit den letzten Dingen. Denn relativ heiter erzählt W. uns etwa vom Heimgang seiner ältesten Schwester Caroline. Ihrem Wunsch gemäß sei sie im Krematorium eingeäschert worden. Gemeinsam mit seinem Bruder Frieder habe er die Urne heimtransportiert. Als sie in der vereisten Neckargasse allerdings mehrmals gestürzt seien, hätten sie Pietät hin, Pietät her ihre Karlene einfach gestreit. Einige Feststellungen sind noch zum Verhältnis des Exploranten zu seinen Universitäten Tübinger Mitbürgern, den sogenannten Lateinern, zu machen. Herr Christian K. scheint in dieser Hinsicht unter keinerlei Minderwertigkeitskomplexen zu leiden. Einem frechen Herrenstudenten aus Norddeutschland, der von ihm provokativ den Weg nach Furzhausen erfahren wollte, habe er gleich Bescheid gestoßen. Da brauchst gar nicht weit laufen, leg mir am Arsch und schau bis mittle drinne im Flecke. Auch den Professoren begegnete er zeit seines Lebens respektlos bis freundlich, als einer der gelehrten Herren einmal in Gedanken den Weinberg des K. betretend, von ihm als verfluchter Sieg, den man gleich live anschlage, dass er auf die Stumpe heimkratteln müsst, angeschrien wurde, reagierte der Gage auf die höflich formulierte Entschuldigung des Professors versöhnlich. Drum seid mir's euch ja auch im Gute. Selbst in der kritischen Situation seines Lebens hat der Proband eine ähnlich versöhnliche Haltung gezeigt. Damals sprach er bei einem hohen Herrn vor, dessen Sohn K.s Tochter Sophie geschwängert hatte. Nachdem schließlich eine einmalige Abfindung in Höhe von 5.000 Mark ausgehandelt war, verabschiedete sich der unfreiwillige Großvater mit den Worten, was ich nur sagen will, Herr Professor, für den Fall, dass ich meine Sophie mit dem Kind je deist haben soll, darf ich ihren Herrn Sohn doch sicher nochmal bei mir, gell? Soweit das Gutachten des Hamburger Hochschullehrers. In diesem Zusammenhang ist einige Wochen später im Tübinger Käsblättle zu lesen. Vortrag im Auditorium Maximum der neuen Aula. Der bekannte Kulturwissenschaftler und Psychiater Professor Juxhäuser Scherzenberg aus Hamburg wird heute Nachmittag um 16 Uhr CT im Auditorium Maximum der Eberhard-Karls-Universität seine aufsehenerregende Studie zum letzten Tübinger Gorge vorstellen. Anschließend ist der Gelehrte bereit, über die Ergebnisse seiner Untersuchung zu diskutieren. Für den Abend haben der Verkehrsverein der Universitätsstadt Tübingen, der Allgemeine Studentenausschuss ASTA, sämtliche Tübinger Burschenschaften und Korporationen sowie die Vereinigung der Freunde der Universität, Universitätsbund e.V., zu einem Fackelzug ausgerufen. Ausgehend von der neuen Aula wird dieser über den Holzmarkt und Marktplatz zum Haus von Christian K. im Mordio-Gässle führen. Gegen 20 Uhr will auch der Weingärtner Liederkranz in Begleitung der Stadtgarde zu Pferde dem Jubilar zum 95. Geburtstag ein Ständchen bringen. Programmfolge: erstens Volkslied aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Zweitens Studentenlied Gaudiamus Igitur. Drittens dritte Strophe des Deutschlandlieds. Und zum Schluss sämtliche Strophen der Raupenhymne. Und die kennt jeder in Tübingen, die können wir hier aber jetzt nicht singen, sondern das wäre ein bisschen dick auftragen. Da geht es nämlich wirklich dann um sein Hauptgeschäft. Karle, schmier deine Brust mit Leder, zieh dein Scheißdreck, wenn es an, dass du auch wie andere Raupen Scheißdreck Mutter tragen kannst. Und so geht es da weiter. Das ist dann für Studenten in fortgeschrittener Stunde, aber hier nochmal abgedruckt.
Wolfgang Wulz aus dem Buch Gorgerauper und Froschabschlecker, die Geschichte zum letzten Tübinger Gorg als wissenschaftliches Forschungsobjekt, als Rahmen. Die Wortherkunft wurde aber jetzt viele Möglichkeiten dargestellt, aber gibt es da jetzt?
Wissen die ist Sie's? Letztlich nicht lösbar. Nicht. Also da haben sich ja alle versucht. Der Dr. Heinz Eugen Schramm war ja auch so ein Forscher und auch der Josef Eberle, Sebastian Blau hat ja auch versucht, das zu erklären. Also im Prinzip kann man es nicht letztlich klären.
Aber die Typisierung und so, die kam ja sehr gut dann raus und auch eben auch dieser ja, gewisse Widerstandsgeist und auch die Rivalität zwischen Unterstadt und Oberstadt.
Ja, also das ist immer ganz klar, dass da auch in diesen Geschichten das kommt. Natürlich, Sie haben das gemerkt, mein aber literarischer Trick war natürlich, dieses Gutachten zu machen und in dieses Gutachten dann die bekannten Dinge einzubauen. Diese Aussprüche, die er da hat, sind ja aus der berühmten Sammlung G.W. Die Gorgewitze, die es auf Schallplatte mit Walter Schultheiß schon gibt. Und so dann nochmal ein Bild von diesem letzten Auszusterbenden. Oder es gibt jetzt immer noch ein paar solche Originale. Man hört die Töne noch manchmal, wenn man wirklich genau hinhört. Auch in den umliegenden Dörfern ist diese Art von Mentalität noch vorhanden, obwohl das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her, der wäre jetzt ja schon 110 oder so, dieser letzte Gage. Letzte Gage sage ich auch schon klar. Insofern ist das einfach jetzt noch Vergangenheit und ist die Frage, ob so junge Leute jetzt von ihren Hörerinnen und Hörern noch damit was anfangen können. Aber ich denke schon, dass sie so einen Blick in die Vergangenheit und die Überreste, die noch übrig bleiben, dass die sozusagen auch geschätzt werden, wertgeschätzt werden als ein Teil des heimatlichen Kulturguts und des regionalen Kulturguts auch.
Stimmt es?
Also in meinem Fall ja, aber ich bin auch aus Schwäbischem Hause, also bei uns werden solche Witze auch gerne erzählt. Ich kenne auch tatsächlich den Gerhard Raff, der ist ein entfernter Verwandter von mir, wenn ich richtig informiert bin. Genau, von dem her, mir sagt das alles was. Ich glaube, dass viele zugezogene Studierende hier in Tübingen wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen können. Ich habe auch auf dem Markt gearbeitet und ich habe für mich herausgefunden, dass da eigentlich so am meisten die Leute noch zusammenkommen und da dann auch echt ein paar Urgesteine noch zu finden sind. Da bin ich auch das erste Mal drüber aufgeklärt worden, dass es die Oberstadt und Unterstadt gibt und so und wer wo gewohnt hat. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall, dass da Interesse da ist und dass auch viele Lust haben zu erfahren, wie die Geschichte von Tübingen aussieht, weil man sich ja einfach nochmal über ein identitäres Profil einfach auch, man kann sich ein viel besseres Bild von der Stadt machen, wenn man eben diesen Hintergrund kennt und einfach auch mit der lokalen Bevölkerung da mehr in Kontakt kommt.
Ja, also das ermutigt mich auch, weil wir ja von dem Verein Schwäbische Mundart, dessen Vorsitzender ich jetzt seit 10 Jahren bin, dafür kämpfen, schon seit Jahrzehnten. Wir wurden vor 25 Jahren gegründet von 30 Künstlerinnen und Künstlern. Heute sind wir 370, davon über 200 Künstlerinnen und Künstler, die anderen Fördermitglieder, die einfach die Wertschätzung für die Mundarten, nicht nur das Schwäbische, sondern auch das Alemannische und die fränkischen Mundarten im Land kämpfen und durch verschiedene Projekte eben das voranzubringen versuchen. Wir haben ja den Sebastian Blaupreis für Schwäbische Mundart seit 2002 mit Unterstützung der Brauerei Schwabenbräu, die seither das Preisgeld zahlen in Literatur. 2 Jahre später für Liedermacher, dann für Kabarett und Theater und seit 2014 haben wir auch einen Filmpreis und da versuchen wir auch durch höhere Dotierungen jetzt die Jugend anzusprechen. Vor allem der Filmpreis, der ist jetzt wieder ausgeschrieben. Am 30. April ist Einsendeschluss. Seit einem Dreivierteljahr werben wir schon dafür. Wir haben etliche sehr gute Einsendungen, haben 12.500 Euro Preisgeld ausgeschrieben. Also wir hoffen sehr, dass wir da auch über Internet-Online-Abstimmung wird es dann geben, über diejenigen Filme, die von denen wir von den Autoren die Erlaubnis haben, die im Internet zu zeigen und dann eine Abstimmung machen zu lassen, dass also einer von diesen Bewerbern kommt über eine Online-Abstimmung. Und das ist natürlich eine Sache, dann auch Werbung über Instagram, Facebook, eben an die jungen Leute heranzukommen. Und wir hatten vor 2 Jahren jetzt, 2020, einen Liedermacherpreis und da haben wir also auch eine ganz hervorragende Künstlerin entdeckt, Elena Seeger, eine junge Frau aus dem Killertal, lebt jetzt in Stuttgart, die spricht einwandfrei Hochdeutsch, aber sie hat ihre Wurzel nicht vergessen und hat ganz tolle schwäbische Lieder auch eingereicht. Und solche Leute versuchen wir zu finden, im Comedy-Bereich natürlich auch. Und Blogger wollen wir jetzt anregen. Wir haben gerade ein Projekt in Planung, wo wir dann mit kurzen Spots auch ins Internet gehen wollen.
Was sind die Anforderungskriterien für das Einreichen beim Filmpreis bis zum 30. April?
Also das kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Man muss nur auf die Seite entweder www.mund-art.de gehen oder wenn man Sebastian Blau-Preis eingibt, findet man auch die Sebastian Blau-Preis-Seite www.sebastian-blau-preis.de und dort findet man die praktisch die Teilnahmebedingungen. Es ist aber sehr weit gefasst. Also im Prinzip schaut die Jury alle an. Und wir können auch Sonderpreise verteilen, beispielsweise einen U18-Preis, wenn jetzt von jemandem, von irgendwelchen Schülern aus einer 10. Klasse ein Projekt gemacht wird. Aber es sind auch Liedermacher, Absolventen der Hochschule Ludwigsburg, nicht Liedermacher, Filmemacherinnen Ludwigsburger Hochschule. Und es ist weit ausgeschrieben, nicht nur Schwäbisch, sondern auch Alemannisch. Da gehört also Vorarlberg und Schweiz mit dazu und auch das bayerische Schwaben. Teilweise sind die Schwaben in Bayern sozusagen mit den Filmen, ich nenne nur den Film Kluftinger, sind teilweise weiter als wir, wo immer noch im württembergischen Bereich so das, was wir am Anfang besprochen haben, die Intellektuellen, die Künstler legen das ganz schnell ab und erkennen nicht den Wert, den das eigentlich auch hat und auch die Zustimmung, die man da aus der Bevölkerung kriegt, wenn man da gute Sachen macht. Also, dass man Mundart eben nicht nur so schenkelklatschend in der Humorabteilung sieht, sondern dass man da durchaus sehr ernsthafte Sachen machen kann. Das ist unser Anliegen. Und unser zweites Projekt ist ja Mundart in der Schule. Das haben wir seit 2003 zusammen mit der Alemannischen Muttersprachgesellschaft. Und wir haben schon über 1000 Mundart-Doppelstunden in den Schulen angeboten. Da gehen Künstlerinnen und Künstler von uns in die Schulen für eine Doppelstunde und machen da gute Laune und Werbung bei den Kindern, vor allem denjenigen, die Schwäbisch schwätzen, aber das dann schnell ablegen wollen oder denen schon im Kindergarten abtrainiert worden ist und dann in der Grundschule. Da wollen wir diese Wertschätzung auch durch das Projekt Mundart in der Schule fördern.
Wie sehen Sie es, die Entwicklung im Dialekt, auch wenn Sie da so Rückmeldungen haben aus den Schulen, ist er vom Aussterben bedroht, der Schwäbische? Oder?
Er wird nie ganz aussterben aus meiner Sicht. Das ist auch die einheitliche Meinung der Experten. Also wir haben ja hier auch das Ludwig-Uhland-Institut, wo Mundartforschung betrieben wird, universitär, und da ist schon der Eindruck, es wird nie aussterben, es wird sich aber wandeln. Also man kann nicht mehr zurück zu den Bereichen, wenn es das Handwerkszeug nicht mehr gibt, das Bäuerliche, dann gibt es halt den Ausdruck auch nicht mehr. Da kann man drüber traurig sein, aber es wird sich ändern. Es wird auch, da sind sich die Experten einig, verstärkt so etwas geben wie den Regiolekt. Also in der Region, dass man ähnlich spricht und dass natürlich sich das abschleift aus diesen einzelnen Gebieten, dass man in Breitenholz anders schwätzt als jetzt meinetwegen in Unterjesing oder auf den Herden oben. Dieses ganz breite Schwäbisch wird sicher zurückgehen, aber es wird so der Art heimatliche Klang bewahrt bleiben durch den Regiolekt. Und das wird noch lange dauern. Und immer, wenn man sozusagen ein bisschen tiefer geht, stellt man auch fest, dass junge Leute da schon ansprechbar sind. Also wir hatten noch nie so viele Bewerbungen bei dem Blau-Liedermacher-Preis von jüngeren Leuten. Wir hatten da dann 36 Leute für die Online-Abstimmung im Internet, und da waren wirklich 7 oder 8 von diesen 36 waren Leute, die unter 30 jetzt, sage ich mal, waren.
Kunst und Kultur kann da einen guten Beitrag zum Erhalt beitragen, leisten. Vielleicht nochmal, bevor wir nochmal ein Stück von Ihnen hören, nochmal ein paar Beispiele von Necknamen aus den verschiedenen Dörfern. Einfach jetzt ohne oder mit Kurzerwähnung, was gibt es denn da noch für Zuschreibungen und Namen?
Man kann es im Prinzip von A bis Z machen im Inhaltsverzeichnis des Buches. Das sind ja 57 Orte, glaube ich, sind es im Kreis. Wow. Hat Beberhauser Klosterkatzen. Allein in Tübingen gibt es die Bühler Zeitlose, Derendinger Eiertreppler, Hagellocher Heuerst, Hirschauer Kröpfle, Kilchberger Weideg, Lustnauer Saatbeuch, Frondorfer Schnecke, Unterjesinger Storchefanger und Weilheimer Galopper. Also allein Tübingen. Oder eine meiner Lieblingsgeschichte sind ja auch Mössingen und Umgebung, Belzner Moorfanger, Mössinger Schirmscheißer, Öschinger Hutzelrupfer, Dahlheimer Pfennigspäder. Oder
warum scheißen die Schirme?
Ja, das ist eine Geschichte. Da waren mal zwei Mössinger waren in Tübingen und der Bahnhof in Mössingen war früher außerhalb des Ortes. Also man hatte einen relativ weiten Weg. Die waren schön essen und trinken und ein bisschen saufen. Und als sie dann am Bahnhof angekommen sind und unterwegs waren, den weiten Weg in die Ortsmitte, haben sie plötzlich ein dringendes Bedürfnis beiderlei Formen gehabt, haben dann aber große Schirme dabei gehabt und dann haben sie den Schirm ausgespannt und sind hinter den Schirm geguckt und das hat halt dann wieder einer gesehen. Also kleine Anekdoten sind da auch vorhanden.
Gorge, Rauper und Frosch, Abschlecker, die Kreise. Der Landkreis Tübingen mit den Städten Rottenburg und Tübingen werden da abgebildet mit ihren hier Spitznamen, Necknamen. Das ist ja wieder englische Ausdruck. Sie sind aber auch aktuell unterwegs und schreiben auch zeitgenössisches Schwäbisch zu aktuellen Themen, nicht nur zu vergangenen Zuschreibungen.
Ja. Das machen wir besonders Freude, wenn Zeitungen schwäbische Kolumnen erlauben. Das sind nicht sehr viele. Wir haben ja von Gerhard Raff seit 1973 ununterbrochen eine Kolumne in der Stuttgarter Zeitung. Ich finde, das ist eine ganz großartige Geschichte. Bis heute schreibt er dienstags seine Kolumne auf Schwäbisch. Es gibt in verschiedenen Zeitungen im Land, auch im badischen Landesteil, die Badische Zeitung hat es und diverse Zeitungen. Und ich habe das Glück, dass ich durch meine Tätigkeit in Sindelfingen gute Kontakte zur Sindelfinger Zeitung hatte. Die haben auch meine Serie über Sindelfingen und Umgebung damals gemacht. Da ist auch ein Buch entstanden gewesen. Und als diese Serie vorbei war, über die Necknamen, die ja hochdeutsch geschrieben sind, überwiegend in der Form, wie ich jetzt die Tübinger Geschichte vorgelesen habe, die haben dann gesagt, ja, machen wir doch eine schwäbische Kolumne, die heißt dann Eufach Schwäbisch und sie erscheint 14-täglich, einmal mit einer Frau, Duisel, sagt da was, und ich bin 14 Tage später dann der Sell, also zweimal im Monat, ich bin einmal im Monat dran und da kann man natürlich auch aktuelle lokale Ereignisse, aber auch übergreifend politische und die Corona-Zeit hat natürlich einem eigentlich die Themen fast immer jedes Mal aufdrängelt und da habe ich jetzt vor 4 Wochen die letzte gehabt und da war mir ein Herzensanliegen, das was ich da geschrieben habe und man kann da auch das auf Schwäbisch letztlich brisante politische Themen behandeln. Und es passt auch irgendwie ein bisschen nach, Sie werden es gleich am Inhalt sehen, hier nach Tübingen, die Auseinandersetzung, die der OB Palmer hier hat. Ich habe ihm die Geschichte auch geschickt vor einiger Zeit und lese die jetzt zum Abschluss noch.
Schaffen wir es in knapp unter 4, 5 Minuten.
Heidenei fängt sie an und Moin der Sell hört sie auf. Heidenei, vorgestern ist gerade 2 Jahre her gewesen, dass sie der deutsche Corona-Patient 0 aus dem bayerischen Starnberg entdeckt haben. Es kommt uns doch alle schon wie eine halbe Ewigkeit vor und Stimmung ist leider fast noch weiter drunter wie in die gefährlichste Zeit von der vermaledeiten Pandemie. Die allermeiste Leute brudelt und schimpft einfach so still in sich nahe oder vor sich nahe, verstandet aber schon, wie schwer es für den Staat und Gesellschaft ist, der rechte Weg aus der Misere zu finden. Bloß ein paar Schlaule, wo meinen, nicht die hochkarätige Virologe, aber ausgerechnet sie selber hebet Weisheit mit dem Löffelfresse, machet Radau mit ihren OA-gemeldeten Demos. Als Spaziergänger tarnt sie die eine in Gruppe am privaten Familienheim vom Dorfschuldes unterm Absingen von Liedler vorbei, die andere belagert Kranke und Funkhäuser oder bettet gar auf dem Marktplatz Vater unser Gegend im Pfarrei. O du liebs Herrgöttle von Biberach, wie hen die Mucke verschisse, tät mir da am liebsten mit dem Felix Hubi, seinem legendären Kommissar Bienzle, seufzge und das Endprodukt von den Stubenfluige fast gar im Hirn von so de verwirrte arme Seele vermute. Aber neu ette, der Sell will jetzt nicht weiter rumtöbre. Als Schwab, wo mit den zwei württembergischen Sprüchen aufgewachsen ist, nicht geschimpft ist, glaub genug, und oder wenn ich nix sage, ist recht, tut mir sich da arg schwer. Aber jetzt muss einfach mal ein echter Lobgesang her. Und zwar auf alle, wo sich seit 2 Jahren ununterbrochen einsetzen im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Virus- und Impfforschung, in der Politik, dem Versorgungsbetrieb, der Polizei, der Bildung und Erziehung, der Presse und der seriösen Medien, in den Sport und alle anderen Vereine, in der gesamten Volkswirtschaft und ganz besonders in der Gastronomie und im Kulturbetrieb, wo unsere kreative Künstlerinnen und Künstler durch ihre radikale Verdienstausfälle ein besonders schweres Päckle zum Tragen haben. Und weil der Sell noch seine 3 Stichle im Böblinger KIZ, in der Stuttgarter Liederhalle und zuletzt beim seit dem Impfbeginn super engagierten Sendelfinger Arztehepaar im Ruhestand jedes Mal ein echtes Glücksgefühl empfunden hat, ist er alle Impfteams Obache dankbar. Und dazu den findigen Apotheker aus Schönbuch und Gäu für ihre innovative Testzentren. Die ganze braun gefärbte Lugebeutel aber, wo sich Land auf Land ab als angebliche Ritter von der Freiheit aufspielet und die Ängste und Sorge von den Menschen für ihre Zwecke missbrauchen willet, sollte man ins Stammbuch schreiben, was sie wirklich sind. Wölf im Schafspelz, meint der Sell.
Vielen Dank, Wolfgang Wulz. Ja, punktgenaue Landung. Alles Gute für die weitere Arbeit mit der Mundart und mit dem Buch und dem Verein Schwäbische Mundart. Danke, dass Sie da waren.
Ja, danke schön, dass ich kommen durfte und so schwätzen durfte.
Sehr gerne. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. In der Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen. Alle Wortbeiträge sind auch dauerhaft nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es dann am kommenden Freitag. Dann zu Gast das Team von den Frauenfilmtagen, die hier Anfang März über die Leinwände der Tübinger Kinos gehen werden. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar Takte Dezemberson von Elena Seeger. Ciao.